So, bevor ihr euch jetzt die Folge anhört oder anschauen könnt, wollten wir euch noch mit einem kurzen Hinweis dalassen, denn es wird in dieser Folge um heftige Themen gehen. Wir werden einen Holocaust-Film besprechen.
Wenn ihr euch damit nicht gut fühlt, dann skippt diese Folge oder hört sie nicht alleine. Herzlich willkommen.
Hallöchen, Lukas.
Hallo Martin. Und hallo ihr zum Filmmagazin. Ihr merkt schon, es muss heute um was Besonderes gehen, wenn wir das Intro weglassen. So ist es auch, weil ein
ernstes Thema uns jetzt verfolgen wird. Deswegen haben wir mal auf ein Intro verzichtet, weil manchmal passt es irgendwie nicht oder manchmal zieht man sich da was aus den Fingern und das passt dann irgendwie nicht so ganz oder gerade komisch. Und das ist bei diesem Thema, was ihr sicherlich schon an der Überschrift und am Thumbnail oder wo auch immer ihr das dann euch gerade anschaut und vielleicht schon gesehen habt, um was es dann geht. Deswegen haben wir das mal auf ein Intro verzichtet. Aber wir wollen natürlich trotzdem herzlich begrüßen zum Filmmagazin. Entweder jetzt hier über in den Podcast, ob ihr bei Spotify, über die Webseite filmmagazin.audio oder uns auf YouTube schaut, dann könnt ihr uns auch sehen. Dieses Mal ohne auch Greenscreen. Probieren wir es mal, ne? Und dafür auch mit den unseren anderen Mikrofonen. Deswegen, falls ihr uns vielleicht aus der letzten Folge gehört habt, da klangen wir etwas anders. Jetzt wieder mit unseren Standardmikrofonen.
Ja. Jetzt wieder
kurz zur Einordnung nur, falls ihr euch irgendwie wundert, wieso klingt das jetzt so anders?
Genau, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr das mögt, was wir tun, dann könnt ihr uns natürlich bei YouTube einen Daumen hoch dalassen oder ihr macht bei Apple Podcasts, gibt uns eine Sternebewertung oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Ihr könnt natürlich auch, da freuen wir uns immer ganz besonders, kommentieren. Also entweder ihr sagt, ob ihr unsere Argumentation nachfolgen könnt oder ob ihr sagt, ja, den Eindruck hatte ich auch oder ob ihr sagt, nein, das finde ich überhaupt gar nicht. Sind wir sehr interessiert. Auch zu unserer letzten Folge, wo es ja um die neue Avatar-Neuverfilmung ging, da gab es ja auch einige Kontroversen. Einige haben uns zugestimmt und haben gesagt, das stimmt, das kommt einfach nicht ans Original ran. Andere haben wiederum gesagt, ich fand das super unterhaltsam.
Alles okay. Alles zulässig.
Dafür
redet man über Filme. Das ist ja auch wunderbar und das ist ja auch jedem gegönnt, denen das dann gefallen hat. Aber uns ging es ja eben anders. Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn es eben nicht so ist.
Genau.
Deswegen, da sind wir natürlich auch jederzeit offen für andere Meinungen.
Also, ihr merkt schon, ihr seid gefragt. Bringt euch gerne ein. Macht Themenvorschläge. Wir haben uns jetzt so zur Aufgabe gemacht, immer einen Film oder eine Serie pro Folge uns genauer anzuschauen. Das sind nicht immer aktuelle Releases, wie jetzt heute und wie im vergangenen Fall, sondern jetzt, wir können ja schon mal sagen, nächste Folge wird es ein alter Film werden. Ob es ein Klassiker ist, das wissen wir noch nicht.
Das werden wir dann entscheiden. Das nämlich am Ende. Wir sind das Klassiker-Gremium und jetzt kriegt dann das Siegel Klassiker oder eben nicht Klassiker.
Aber wie gesagt, ihr könnt uns gerne irgendwas, was euch interessiert, was ihr mal gesehen habt, vorschlagen. Heute geht es allerdings um einen neuen Film. Einen Film, der jetzt gerade erst in dieser Woche, in der wir aufzeichnen, gestartet ist. Also quasi am 29. Februar, genau. Am Donnerstag. Und wir kommen auch gerade aus dem Kino tatsächlich.
Ja, also es ist wirklich vor ein bisschen über eine Stunde oder zwei Stunden ist es, glaube ich, jetzt her. Wir waren nur kurz was essen und sind quasi dann sofort ins Aufnahmestudio gehopst. Deswegen ganz, ganz frische Eindrücke. Das ist manchmal gar nicht so einfach, dann wirklich, häufig muss man einen Film erstmal wirken lassen. Und gerade so ein Film, um den es heute gehen soll, den hatten wir auch schon mal in unserer Vorschau gesprochen, weil er ja auch für die Oscars auch ein Mitfavorit ist.
Fünf Nominierungen,
unter anderem als bester Film und auch als bester fremdsprachiger Film. Obwohl er letztendlich ja auch von einem Briten inszeniert ist und auch ein US-amerikanisches Studio das Ganze mitfinanziert hat, A24, aber am Ende dann vor allen Dingen Deutsch gesprochen wird in diesem Film. Es geht nämlich um The Zone of Interest, ein Auschwitz-Film, wenn man so sagen will. Es geht um es geht um Rudolf Höss und um seine Familie, dem Lagerkommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz, der von 1940 bis 1943 eben der Lagerkommandant ist. Und das ganz Besondere, er hat eben wirklich nur mit einer Mauer, er hat quasi das KZ und das Familienhaus der Höss getrennt. Und dieser Film erzählt nun oder nimmt die Perspektive dieser Familie ein. Wie hat die gelebt? Wie sah der Alltag der Familie Höss aus, die wirklich mit ihrem sehr stattlichen Haus und auch einem sehr stattlichen Garten quasi dann aber wirklich wirklich wenige Schritte nebenan direkt das KZ und die Horror des Holocaust dort stattgefunden haben. Was war das eigentlich für eine Familie? Was war das für ein Alltag? Und besonders dann im Verlauf des Films bekommt dann auch Rudolf Höss dann die Nachricht, dass dann er versetzt wird, er nicht mehr Lagerkommandant in Auschwitz sein soll und dadurch letztlich, dass er das aufgeben muss. Wie reagiert darauf seine Familie, besonders seine Frau Hedwig Höss? Darum dreht sich im Prinzip der Film. Also an sich von der Storystruktur eher simpel, aber natürlich mit vielen menschlichen Abgründen, die dort erkundet werden.
Ja, und wenn man sich jetzt das so anhört oder durchliest den Plot, dann kann man sich schon eine Frage stellen, und zwar, wie, jetzt haben die wieder einen Film über Täter gemacht und ästhetisieren das und gucken sich an, wie sieht das aus? Das haben wir doch alles schon in den 70ern gemacht, und das stimmt. Und wer das Filmmagazin schon ein bisschen länger hört, dem kommt das auch bekannt vor, denn Rudolf Höss und Auschwitz hat schon mal eine Rolle bei uns gespielt, und zwar in unserer Folge über den Film Aus einem deutschen Leben von 1977. Da geht es auch um, er wird zwar nicht Rudolf Höss da genannt, also es ist jetzt ein nicht näher bezeichneter Lagerkommandant, aber es basiert lose auf dieser Geschichte. Und dieser Film ist eben aus den 70ern und deswegen so Täter fokussiert. Und um das gleich sozusagen beantworten, The Zone of Interest macht vieles davon anders, weil das ist den Macherinnen und Machern natürlich bekannt. Und deswegen ist dieser Film anders, als er vielleicht in der ersten Plotbeschreibung klingt. So, natürlich ist er Täter fokussiert, es geht ja immerhin um Täter, aber er macht das nicht mit einem, ich sag mal, spektakelsuchenden Blick. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Und dem Film wurde auch im Kino jetzt so eine kurze, ich weiß nicht, ob das überall so ist.
Wir haben ja auch gefragt, ja.
Aber so eine kurze Making-of-Erklärung.
Ja, also eigentlich normalerweise, wenn man sich die DVD kaufen würde, dann wäre das sozusagen eins der Features, was man da im Making-of anklicken kann, was dann so, glaube ich, so 3-4 Minuten ging.
War das, so vorausgestellt.
Wo so ein bisschen, wie haben sie den Film gemacht und was hat sich der Regisseur dabei eigentlich gedacht?
Muss ich sagen, da habe ich erst mal gedacht so, okay, fand ich ein bisschen komisch. Ja. So, das kann man im Nachhinein machen. Das voranzustellen fand ich irgendwie wild, weil so nach dem Motto, der Film kann nicht für sich alleine stehen, das hätte er aber gekonnt. Aber trotzdem, es kamen da ein paar interessante Fakten bei rum, zum Beispiel, dass bei dem ganzen Film auf künstliche Beleuchtung verzichtet worden ist, weil man sagt, man wolle Auschwitz und das Ganze dort nicht ästhetisieren eben. Deswegen hat man nur mit dem echten Licht von draußen, sag ich mal, gedreht. Und man hat im Prinzip, Regisseur Jonathan Glazer hat das beschrieben mit Big Brother im Nazi-Haus so ein bisschen. Also man hat ganz viele hochwertige Kameras überall aufgebaut und hat dann die Schauspielerinnen und Schauspieler die Szenen ohne das Team drehen lassen sozusagen.
Und ein bisschen Impro quasi, Theater.
Ja,
vom Ansatz her, jetzt natürlich nicht komplett, aber vom Ansatz her so ein bisschen.
Genau, und so konnte man dann eben auch erstmal die Szene aus verschiedenen Perspektiven in einem Rutsch aufnehmen, und man konnte eben auch die in verschiedenen Räumen hintereinander spielen lassen und so weiter. Und wer mal an einem Filmset war, der weiß, dass das ja eigentlich relativ, oder sich Making-ofs anguckt, dass das ja relativ kleinteilig produziert wird. Also, dass du drehst mal hier eine 3-Sekunden-Dings-Einstellung und dann mal da eine 5 Sekunden, dann wird die Kamera wieder umgedreht und macht dann den Gegenschuss und dann die Totale und was weiß ich. Und ich glaube, das ist in dem Fall nicht so, und deswegen ist der Theater vielleicht gar nicht so schlecht. Man muss also auch als Schauspielerin, als Schauspieler längere Sequenzen am Stück drehen. Und das macht auch was mit dem Film, finde ich. Das macht vor allem was mit dem Ton auch. Und da sprechen wir dann aber, glaube ich, noch gesondert drüber. Aber das wurde dem Film sozusagen auch schon jetzt in unserer Vorstellung, die wir geschaut haben, vorausgestellt. Also, dass man weiß, okay, der Film ist jetzt nicht klassisch gedreht, und es erwarten einen vielleicht auch nicht unbedingt klassische Bilder. Und das kann man vielleicht auch sagen, es gibt ganz wenige Close-ups, Naheinstellungen,
fast gar nicht. Also vielleicht 2-3, wirklich, was sehr, also es ist wirklich dieser sehr distanzierte Blick von außen als Beobachter. Man ist wirklich Beobachter. Gibt doch häufig Einstellungen, wo man eine Figur aus dem Zaun irgendwie sieht oder irgendwie so über eine Decke oder über eine Mauer, oder man ist wirklich wie so durch Guckloch schaut man sich quasi die Schauspieler an oder halt mit sehr vielen Metern Distanz dazwischen, so als allsehendes Auge so ein bisschen, aber halt selten sieht man sozusagen die einzelnen Regungen im Gesicht der Schauspieler und Schauspielerin. Deswegen hat das wirklich diesen distanzierten Look, was auch nochmal was ganz Eigenes ist und auch dadurch, dass dann letztendlich gerade in dem Haus der Höchst die Kameras so aufgestellt wurden und dann ein bisschen improvisiert wurden, hast du natürlich auch sehr lange Einstellungen und sehr langwierige Szenen auch, die häufig sich ein bisschen sozusagen man wirklich den Alltag der Familie und den Bediensteten zusehen kann und es da jetzt eher seltene Konfliktszenen gibt, sage ich mal, wo es dann wirklich hoch hergeht oder so, wo irgendwie dann ein zentraler Konflikt irgendwie ausgespielt wird. Daran muss man sich auch ein bisschen gewöhnen, deswegen ist er natürlich auch vom Tempo her eher niedrig angesetzt, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der Trailer in dem Fall tatsächlich vermittelt einen ganz guten Eindruck, würde ich mal sagen, von dem Film. Was ich auch spannend fand in dieser Featurette am Anfang, damit ihr euch so das Setting vorstellen könnt. Es wird so gesagt, ja, es gibt ja Fotos von dieser Familie. Hörst, wie sie quasi in ihrer herrschaftlichen Villa, wie so Großindustrielle, die sich da um die Familie von einem Großindustriellen, der sich da um sein Unternehmen kümmert, neben aber dem Vernichtungslager wohnen. Und man sieht auf diesen Fotos quasi nie die Mauer, die ist wirklich eigentlich in echt dahinter gewesen. Man sieht nie über die Mauer, schon gar nicht. Und deswegen auch The Zone of Interest, auch dieser Titel ist natürlich total passend einfach, ne? Weil das macht der Film ja mit Anlauf. Er ignoriert, eigentlich mit einer Brechstange versucht er zu ignorieren, so wie das die Familie auch tut, das, was hinter den Lagermauern passiert gerade. Und dass das nicht immer gelingt, das zeigt der Film auch. Und dass das eigentlich du als Zuschauenden niemals gelingt, das macht der Film auch ganz grandios, finde ich. Also er versucht nicht, da einen künstlichen Plot zu erzeugen, von wegen, jemand findet heraus, was dahinter wirklich passiert.
Das machen die
sondern,
dort.
Sondern ja, es ist von Anfang an klar. Ja. Es ist von Anfang an klar, sogar in der ersten Einstellung hörst du im Hintergrund schon Schreie, wenn die im Garten irgendwie Blumen anschauen, kann man, glaube ich, sagen.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Deswegen also wirklich ein ganz faszinierender Film, der nochmal den Holocaust nochmal ganz anders inszeniert, wie man es bei einem vergleichbaren Film gesehen hat, nochmal einen anderen Ansatz findet, weil die groß zentrale Frage, wenn man sich so einen Film sich überlegt, der halt diese Täterperspektive natürlich einnimmt, ist natürlich immer die Sache, will man das irgendwie psychologisieren, will man herausfinden, warum war denn der Höchste und die Familie so, wie kann man eigentlich daneben gelebt haben, wie funktioniert das, wie kann man die Schreie, die Schüsse, den Geruch höchstwahrscheinlich, wie kann man das ignorieren? Und da wäre es natürlich ein leichtes, irgendwie da vielleicht ein großes Psychodrama oder irgendwie die zu Monstern zu machen. Das hat ja der Regisseur auch in dem Feature, in der Voranstellung auch ganz kurz erklärt, dass es bei vielen Filmen so machen, die dann diese Nazi-Größen als Monster darstellen, was sie waren, keine Frage. Aber es greift auch zu leicht, weil das ist ja sehr einfach zu sagen, hier, das waren die Monster, wir waren die Guten, wir haben nachgedacht oder so, sondern das ist ja gerade das Furchtbare, dass das etwas ist, was im Alltag passiert ist, dass das einfach so, dass das die Pflichterfüllung einfach war, der Massenmord, und dass es keine diabolische Teufel waren dort, sondern ganz normale Menschen irgendwie, die zu diesem fähig waren.
Das ist ja eigentlich noch schlimmer macht.
Aber es ist natürlich jetzt kein Teufel sozusagen, oder zumindest von sieht aus wie ein Teufel und lacht irgendwie in die Nacht hier hinein, sondern ist dann wirklich, was es dann noch schlimmer macht, ganz gewöhnliche Menschen erstmal. Und das dann so einzufangen, ist nochmal echt beeindruckend, auch wenn ich aber sagen muss, diese Voranstellung, diese 3-4 Minuten ist auch irgendwie ein bisschen, weil dadurch wirkt fast hier, wir müssen den Film vorher erklären.
Das fand ich,
Also ich weiß nicht, ob das wirklich bei allen Kinovorstellungen ist, also falls ihr den Film auch schon dann gesehen habt oder euch den anschaut, nachdem den Podcast jetzt oder das Video anschaut, nachdem ihr den Film gesehen habt, schreibt uns gerne mal rein, ob das bei euch auch so war, weil das finde ich mal ein bisschen schade, weil du hast natürlich dann direkt, weil der Regisseur sagt, oder Jonathan Glazer sagt direkt, das wollte ich machen.
Genau, das habe ich gemeint.
So, und das ist so ein bisschen, ja, jetzt im Vorfeld, ja, das kann ich mir auch erstmal selber zusammenbauen, da brauche ich jetzt nicht irgendwie diese Voransagen, damit ich weiß, wie ich den Film zu deuten habe. Aber sei es drum, das war vielleicht nicht die Idee von Herrn Glazer selber, aber wirklich Die Grundidee, die er hier mitgebracht hat, ist wirklich noch was ganz, ganz Eigenes. Wie versucht diese Familie das zu ignorieren? Immer wieder, also natürlich gerade Hedwig Höss, die Mutter und Ehefrau von Rudolf, die ja im Prinzip ja eigentlich dann die Hausfrau eigentlich nur ist, die quasi sich um die Kindererziehung kümmern soll. Natürlich auch noch 5, 6 Bedienstete um sich drumherum hat, um dieses riesen Anwesen irgendwie zu managen. Wie sie es konsequent versucht zu ignorieren, was dort passiert oder vielleicht nicht mal ignorieren, ist vielleicht ja nicht mal, weil sie weiß es ja und sie setzt es auch manchmal ein.
Wenn sie wütend ist,
setzt sie es ein. Deswegen eigentlich ignoriert sie es ja fast nicht. Ich weiß gar nicht, ist das Ignoranz? Ist das das richtige Wort dafür? Ich weiß gar nicht, ob es für sowas wirklich ein Wort gibt, was da passiert ist, weil sie erklärt es dann zumindest im Verlauf des Films. Sie hat sich schon immer mal, ihr Traum war immer halt so ein Haus zu haben mit der Familie. Eine große Familie, so einen Bauernhof irgendwie zu haben, ein großes Anwesen außerhalb der Stadt. Aber wie kannst du das, was 5 Meter daneben passiert ist, ignorieren? Ist das Ignoranz? Ich weiß gar nicht, ob es da ein Wort dafür gibt.
Ich weiß nicht, ich glaube, das greift zu kurz.
Das greift wahrscheinlich wirklich zu kurz.
Das ist ja wirklich, also es ist ja echt auch wissend. Das ist natürlich wissend so. Ja. Aber es gibt ja dann auch so ein paar, oder eine Szene, die ich jetzt ad hoc erinnere, wo es dann darum geht, ja, das hat doch aber Hitler gemeint mit dem, wir sind das Volk, das sich im Osten ausbreiten soll und so weiter.
Wir sind das jetzt, ja.
Ja, als es darum ging, dass sie gehen sollen, weil Rudolf Höss versetzt wird nach Oranienburg. Man hat so den Eindruck, eigentlich, man sagt, oder man hat nicht nur den Eindruck, sondern man sagt, er kriegt es nicht hin. Er ordnet das Ganze aber anders ein, nämlich als Beförderung. Diesen Frame setzt er da drauf. Und es ist vielleicht auch so, eine
zur Seite
wegbefördert, kommt er dann aber dann auch irgendwann wieder zurück. Also es kommt die Botschaft, dass er wieder zurück soll, weil ja eine noch viel größere Vernichtungsaktion managen soll. Und da geht's dann auch nochmal, das ist ja ganz am Ende, aber da gibt's dann nochmal so eine kleine Einstellung, wo man so ein bisschen auch dieses Böse bei ihm noch mitkriegt, weil er wirkt eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen wie ein, ich weiß gar nicht, wie ein Ball, der hin und her gerollt wird. Verstehst du das Bild irgendwie?
Also ja, der das ist ja zumindest auch in seiner Biografien, die man über ihn so lesen kann, dass der Rudolf Höss jetzt jemand war, der einfach nur sozusagen seine Pflicht erfüllt hat sozusagen. Er war der typische, ich habe den Auftrag bekommen, ich habe es einfach gemacht. Mhm. Ich habe das nicht hinterfragt, das war meine Aufgabe, deswegen war das eben so. Und so wirkt er halt eben auch, deswegen, wenn man ihm sagt, geh nach rechts, dann geht er nach rechts, sagt man ihm, geh nach links, dann geht er nach links.
Genau, und ich habe mich aber dann gefragt, wird das so einem dann doch Monster natürlich auch gerecht. Und da gibt's dann aber 2 Punkte in dem Film, wo es nochmal eine andere Tiefe bekommt. Und zwar einmal am Schluss, als ihm sozusagen gesagt wird, hier, du kannst wieder zurückgehen nach Auschwitz und dort weiterleiten und bist dafür verantwortlich, dass es dort funktioniert, weil den wir an deine Stelle gesetzt haben, der schafft's nicht. Und dann geht er aus dem Zimmer raus und dann sagt sozusagen sein Vorgesetzter zu dem anderen, der da sitzt, offenbar auch ein sehr hochgelobter Typ, sagt so, oder so nach dem Motto, kriegst du das hin? Und er sagt so, wir werden sehen, er wird schon nicht alle durch den Schornstein jagen, da werden schon noch Arbeitskräfte für dich übrig bleiben. Ja. So, und das zeigt ja, dass er dafür bekannt ist, diese Vernichtung zu organisieren, ohne
Er ist
Gnade.
Die Effizienz in der Tötungsmaschine.
Ja, absolut. Und das wird nochmal viel weiter früher auch nochmal gezeigt, als er zu Gast hat 2 Vertreter aus Erfurt von der Firma, die Vernichtungsöfen gebaut hat. Topf und Söhne heißt die. Ist auch heute in Erfurt noch eine sehr gute Gedenkstätte, eine große Gedenkstätte. Die ihm sozusagen man merkt richtig, da läuft offenbar eine Art Ausschreibungsverfahren. Wer kriegt jetzt den Zuschlag für die Öfen? Und die stellen ihm vor, ja, und das ist hier effizient, und dann kann man dann, und während das abkühlt, kann man da die Asche rausmachen, und dann, wir hätten eine Triggerwarnung vorne ransetzen sollen.
Die kommt jetzt.
Das machen wir
oder noch. Oder nehmen wir dann nochmal auf.
Ja, das machen wir noch. Es ist so banal, er macht da seinen Geschäftspitch und erklärt ihm gerade, warum mein Produkt das Beste ist, und am Ende, also nicht am Ende, sondern danach irgendwann diktiert Höss einen Brief übers Telefon. Man sieht ihn ja auch nie im Büro oder wo auch immer er da gearbeitet hat, sondern man sieht ihn ja nur zu Hause in seinem an seinem Schreibtisch, den er da auch hat, wo es ein Telefon gibt. Und dann diktiert er jemandem, was zu schreiben hat und meint so, ja, vielen Dank für die tolle Vorstellung. Sie kriegen einen Zuschlag. Dieser Rundofen oder so ist auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall.
Das ist die Zukunft, glaube ich. Sogar.
Da ist ja Dauerbetrieb möglich auch.
Ja, und das ist halt, ne, das, also dazu kann man fast gar nichts mehr sagen, nee. Aber das ist dann wirklich dieser, wie ein Staubsauger verkauft wird, hier hat eine Tötungsmaschine verkauft und gepitcht. Und das ist keiner der Beteiligten und höchst natürlich ganz sehr im Fokus. Stört das? Oder nee, irgendwo gibt es Momente, wo sagen, was haben wir da gerade besprochen?
Es wird ja, es wird ja nicht über Menschen gesprochen, sondern auch die von Topf und Söhne.
Diese Ladung.
Sie sagen, genau, die Ladung kann dann, da kann die Ladung dann eingefüllt werden und dann so.
Ja, und das ist natürlich dann, da braucht der Film auch gar keinen Moment, wo sozusagen sich irgendjemand in die Kamera hineinblickt und sagt, hier, das sind jetzt übrigens Verbrecher und Massenmörder, sondern das ist so klar durch diese Wortwahl alleine, was hier Sache ist. Und allein dadurch wird auch nochmal dieser Mensch höchst nochmal ganz, glaube ich, krass gezeichnet, wirklich als jemand, der einfach nur zu sagen, für sich oberflächlich gesagt hat, ich habe ja einfach meine Pflicht, ich habe den Auftrag bekommen, dann mache ich das eben auch und ich bin darin sehr, sehr gut und dann mache ich eben so weiter. Und das ist dann eben auch gerade in dem Verbund mit dieser Familie, die das eben auch so irgendwie macht, die dann einfach den Auftrag, die Familie hat sozusagen den Auftrag bekommen, direkt neben dem Lagerhaus zu leben und sich nicht zu beschweren. Und damit klarzukommen. Und das macht sie auch richtig gut.
Na, im Gegenteil sogar, sie feiern das ja auch. Sie feiern das sogar, ja. Weil das ist ja der Traum, den man immer gelebt, den man immer haben wollte. Ein eigenes Landhaus, weiter weg von der Stadt und einen eigenen riesigen Garten, auf den auch ganz großer Fokus gelegt wird. Weil das ist ja unser Kleinod und so, dass der mit der Asche aus den Verbrennungsöfen gedüngt wird, ja.
Ist auch nochmal ein schönes Bild, weil häufig so Natur und Gärten ja häufig sowas, man erschafft etwas, es wächst etwas, Natur, das ist ja meistens etwas positiv besetztes, aber hier ist sind quasi die Rosen in den Gärten der Höss, ist da halt der Tod eigentlich. Ja. Also weil das wächst auf Tod. Ja. Diese Rose wächst auf den Tod von Millionen von Menschen. Ist auch nochmal ein sehr perverses Bild, aber passendes Bild leider dafür. Auch nochmal sehr neuartiges Bild, glaube ich, gefunden, um diese Schrecken nochmal ein bisschen irgendwie versuchen, in ein Bild einzufangen und den Ton.
Ja, im Ton vor allem, weil was permanent die ganze Zeit, wenn dort gedreht wird, an diesem Ort, ist natürlich die Hintergrundgeräusche, die aus dem Lager unweigerlich nach drüben kommen. Ob das so ein permanentes Surren natürlich ist, aber natürlich auch Schreie, Schüsse, bellende Hunde, und all das, Befehle, die geschrien werden, all das hört man im Hintergrund eigentlich die ganze Zeit über immer wieder. Und es erinnert einen immer wieder daran, wo man jetzt gerade ist. Ja, und auch diese Perspektive, wenn ihr euch auch den Garten vorstellt, und da steht halt eine riesige Mauer mit Elektrodraht und Stacheldraht drumherum. Man sieht natürlich nie mehr als die Dächer der Baracken vom Stammlager in Auschwitz. Aber man sieht sie halt die ganze Zeit. Man kann nicht über die Mauer blicken. Wobei es kommt ein Punkt, wo im Kinderzimmer, das offenbar im ersten Stock ist, ein Junge beim Spielen, fand ich auch eine ganz starke Szene, ich glaube der mittlere Sohn oder so, ich weiß gar nicht, wie alt der sein soll, 6 oder 7 oder so.
Ungefähr, ja.
Wo er dann aus dem Fenster guckt und irgendjemand wird angeschrien und was weiß ich und er sieht es so und weiß dann gar nicht mehr, also macht dann irgendwas, macht dann das und das, also so offenbar traumatisiert ihn das.
Ja, aber er weiß sofort, er darf das sich nicht angucken.
Ja.
Also er hat gar nicht diese Neugier sozusagen weiter hinzuschauen, sondern er zieht sofort den Vorhang zu und wir als Zuschauer und Schauerin sehen das gar nicht. Also wir haben wirklich nur die Perspektive des Kindes und gucken gar nicht mit ihm aus dem Fenster. Sehen aber nur, wie er auf immer dann ganz erschrocken quasi den Vorhang zuzieht und dann irgendwie spielt oder irgendwie sich versucht zu beschäftigen. Wo man auch schon sieht, der hat das irgendwie auch schon internalisiert, wahrscheinlich auch von den Eltern. Du darfst dir das nicht angucken, was da passiert. Aber er kriegt es natürlich mit. Und es gibt dann auch eine kurze Szene, wo der Älteste der Höss-Kinder einen Bruder von ihm dann irgendwie einsperrt in das Gewächshaus und dann sich so freudig das so anschaut, wie er seinen kleinen Bruder da eingesperrt hat, wo man auch schon, glaube ich, dann merkt, dass er auch schon das nachspielt so ein bisschen. Wache oder also Gefangener und wach und Wachmann, weil er das natürlich mitbekommt, was dort passiert und hört.
Ja.
Oder halt dann auch eine sehr beeindruckende Szene, wo dann die Verbrennöfen in der Nacht rot aufleuchten und dann quasi die Fenster und auch die Räume erleuchten in einem ganz furchtbaren Rot. Und dann die Mutter, der Hedwig höchst dann auch aufwacht deswegen und das dann für ihr, und sie ist da vorher hingezogen. Eigentlich soll sie da wohl dann mithelfen in diesem Haus und ist am Anfang auch super begeistert, was denn ihre Tochter da, wohin sie es gebracht hat, was für ein Haus sie jetzt mittlerweile hat. Mhm. Aber ist dann für ihr auch der Moment, wo sie feststellt, irgendwie kann ich das wohl doch nicht. Mhm. Vorher kann sie es noch ignorieren, zumindest die ersten Tage, so scheint es. Oder sie versucht es zu ignorieren, aber dann dieser Moment, wo dann diese Rauchschwaden und dieses brennende Feuer auf einmal dann zu sehen ist im Hintergrund, dieser Schornstein, dann auf einmal nicht mehr.
Und das aber auch wieder ohne sie dann sozusagen zu einer Heldenfigur zu machen.
Ja, also das
überhaupt nicht, sondern sie flieht halt vor dieser Verantwortung.
Ja, weil sie ist ja auch nicht an, sie haut dann einfach ab und lässt einen Brief da. Aber es wird ja nicht, also wir erfahren auch nicht, was in diesem Brief steht, aber man kann sich denken, was da ungefähr drin steht. Ja, sorry, ich gehe einfach. Aber da findet ja keine Anklage statt.
Nein, und zumal sie ja noch diejenige ist, die vorher durch den Garten läuft und sagt, ah ja, meinst du hier unsere Nachbarin, die Jüdin, die ist jetzt da drüben. Es kann ja sein. So nach dem Motto, die wohnt jetzt da drüben oder so. Und dann sagst du so, weißt du, als das Inventar von ihrer Wohnung verkauft wurde, da sind mir die wunderschönen Vorhänge, sind mir vor der Nase weggeschnappt worden. Und ich liebe diese Vorhänge.
Und das ist auch alles gesagt, ne? Deswegen ist sie keine. Aber das passt auch ganz gut, ne? Selbst wenn es dann Leute gibt, die das nicht aushalten, das wird auch nie, aber trotzdem nicht angesprochen oder so. Die hauen dann einfach ab und dann geht's weiter. Mhm. Da findet kein Konflikt oder so statt. Deswegen ist es auch nochmal auch so eine weitere Facette, wie der Holocaust, glaube ich, möglich war, zu erklären mit solchen Figuren, die das dann einfach sich verabschieden, ohne das herauszufordern oder so. Mhm. Deswegen aber das sind dann auch alles so eine kleinen Puzzlestücke von Tätern und von Täterprofilen, die man hier erfährt, ohne dass es jetzt groß ausgeführt wird, sondern auch viel im Hintergrund passiert und an vielen kleinen Szenen sich dann so ergibt, dass man hier nochmal, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Perspektive darauf hat, wie der Holocaust auch passiert oder was Gründe dafür waren, dass er passieren konnte.
Ja. Also es gibt noch so ein paar Nebenpunkte, glaube ich, über die wir reden müssen. Sounddesign haben wir schon angesprochen, spielt eine ganz, ganz, ganz zentrale und sehr wichtige Rolle. Auch, dass die, das hört man auch an manchen Stellen so ein bisschen, wenn man sich auskennt, dass da wenig im Nachhinein noch eingefügt wurde, sondern es ist dort auch mit Mikrofonen in den Räumen aufgenommen worden. Das merkt man manchmal, wenn laute...
Sehr hallig
wenn,
auch manchmal.
Genau, es ist sehr hallig, wenn laute Geräusche sind. Dann hört man manchmal, dass so ein bisschen die Stimmen nochmal, dass da wahrscheinlich nochmal irgendwie ein Programm drüber gejagt wurde, dass das wortverständlich ist und so. Also es ist fast schon wie in der Doku, kann man sagen. Hallig im Garten auch, ne? Durch diese Mauer. Die Mauer ist auch im Ton die ganze Zeit präsent, indem es nämlich in dem Garten ist, es nicht wie in der Natur, dass man da miteinander redet und quasi der gar kein Ende hat, in Anführungsstrichen, der Stimme, sondern es ist immer wie in einer Box. So. Wir müssen aber, glaube ich, auch nochmal über die Szenen sprechen, die so ein bisschen rausfallen aus dieser
auch ganz bewusst
vermeintlichen Idylle. Genau, wir haben nämlich eine zwei Traumsequenzen, zweieinhalb, drei Traumsequenzen.
Du würdest es als Traumsequenzen bezeichnen?
Am Anfang habe ich es gedacht, aber dann merkt man, dass es keine sind.
Ach so.
Und zwar sind die gedreht offenbar mit einer mit Wärmebildkameras und sie zeigen erstmal ein Mädchen, das offenbar auf dem Gelände, nicht auf dem Gelände direkt des Lagers, sondern auf dem Gelände drumherum, wo eben gearbeitet werden muss, im Steinbruch oder in der Grube, die da offenbar Äpfel deponiert und dort eben um mutmaßlich den Häftlingen ein bisschen was zu essen zukommen zu lassen. Und wir sehen das am Anfang relativ uneingeordnet. Da habe ich dann erst einmal gedacht, das ist jetzt ein Traum von irgendjemandem. Aber später wird einem dann klar, dass das anscheinend eine polnische Familie ist aus dem Ort Auschwitz-Jem, wo die da helfen wollen und eben das kleine Mädchen dann rausgeht.
Und das Mädchen arbeitet ja irgendwie auch als Hausmädchen dann, glaube ich, bei den Höchst.
So habe ich es auch verstanden,
Weil die dann auch dann noch da reingeht. Auch nochmal ganz interessant, so auch nochmal, dann wir doch nochmal eine Perspektive nach Auschwitz bekommen oder zumindest in den Außenbereich, dann doch nochmal sozusagen das Haus der Höchst verlassen, aber halt durch diese Wärmebild Kamera, dann, dass das doch nochmal eine ganz eigenwillige Horroratmosphäre bekommt, weil man dann halt dieses Arbeitslager und sozusagen wahrscheinlich auch die Leichen, die sich dort in den Gruben befinden, die sieht man dann gar nicht. Aber sie sind natürlich total trotzdem präsent, wie dort halt Spaten verteilt sind und Haufen. Ich habe auch am Anfang erst gedacht, dass das irgendwie so ein auch so quasi die Aschehaufen, die dann auch da teilweise übrig bleiben. Was man dort sieht. Also man kann es auch gar nicht direkt zuordnen, was man dort sieht. Aber halt irgendwie ein Mädchen, das da irgendwie nochmal Essen verteilt dann für die Leute, die dann dort arbeiten. Aber da ist dann ein weiterer Punkt, wie man halt sieht, dass dann halt man diesen, dass egal was für eine hohe Mauer man baut, Auschwitz kannst du nicht entkommen.
Und es ist natürlich auch, also es ist natürlich auch filmisch folgerichtig gemacht, weil wenn sie sagen, sie arbeiten ohne den Einsatz von zusätzlichen Lichtquellen, wie willst du sonst diese Nachtszene drehen?
Ja, das stimmt. So. Stimmt, ja. Das ist dann auch der Punkt, wenn man wirklich sagt, man kommt komplett dann, man hält es natürlich komplett im Dunkeln, irgendwie dann wirklich nur versucht.
Aber dann hättest du ja nicht gesehen, was sie macht.
Dann ist es irgendeine Straßenlampe so das Mo irgendwie mitarbeiten muss. Aber ja, das wäre dann sehr, sehr schwierig gewesen. Aber ja, das stimmt. Dann hat man so nochmal einen Kniff gefunden, das ohne künstlichem Licht zu zeigen. Und es hat, wie gesagt, dadurch auch nochmal irgendwie einen Horroreffekt. Weil es gibt dann auch vom außerhalb des eigentlichen Sound- die Designs gibt es natürlich ein bisschen Soundtrack am Anfang und am Ende und zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen wie bei Im Westen nichts Neues.
Ja, genau. Aber nicht ganz so viel.
Nicht ganz so viel, wo so ein brummernder Ton auf einmal kommt, wo dann auf einmal dieser Horror nochmal sehr betont wird. Der kommt auch in diesen Sequenzen dann häufig vor, der dann auch nochmal den Schrecken nochmal aus einer anderen Perspektive ein bisschen zeigt.
Ja. Und wir müssen noch über Oranienburg reden. Mhm. Denn wir folgen dann sozusagen dem versetzten Rudolf Hess würdest du, wenn es nur mit dem E geschrieben wird, würdest du auch Hess sagen und nicht Hes. Also ich weiß es nicht, Hös. Ja. Ich hatte vorher kurz nachgeguckt, ich habe es nicht gefunden, wie man ihn damals wirklich, aber ich glaube Hös. Sie sagen im Film, glaube ich, auch Hös. Wir folgen ihm nach Oranienburg und dort ist es irgendwie anders. Denn da ist dieses Gefühl mit dem Ball, habe ich den Eindruck, dass er also einfach nur so hin und her gerollt wird, noch größer ist mein Eindruck. Und also er ist ja auch weg von seiner Familie, hat quasi darum gebeten, dass die Familie dort bleiben darf, auf Wunsch seiner Frau. Und er hat gesagt, dort bin ich mit einer ganz einfachen Bleibe zufrieden. Und da sieht man auch, dass er kein anderes Leben hat, außer dieser Erfüllung von dem, was er halt tut. Und zwar
den Holocaust zu organisieren. Auch nochmal, dass die Rudolf und Hedwig eigentlich dann kaum eine Beziehung zueinander haben, wenn eigentlich nur das Haus das Wichtige ist. Ne, wenn die einfach auch getrennt voneinander leben können. Das war ja auch der Vorschlag von Hedwig, dass sozusagen da eine Beziehung herrscht, der da auch eigentlich gar nicht. Keine Liebe, da ist ja keine Liebe wirklich vorhanden.
Man sieht auch dann irgendwann, es gibt auch eine Szene, wo er sich dann sozusagen Mädchen, kann man glaube ich sagen, einkauft, um mit ihr
wahrscheinlich ein polnisches
Mädchen. Wahrscheinlich, um mit ihr zu schlafen, so, und das versteckt er auch vor seiner Frau. Also, da gibt's keine Liebe, das ist, ja. Aber Oranienburg ist auch noch aus einem anderen Punkt interessant, finde ich, weil dort sieht man nochmal so eine gehobene NS-Gesellschaft, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Leute, die da ihr Leben in einer Stadt leben, sondern wir sehen auch so Kriegsversehrte dann da, es spielt eine tolle Kapelle im Winter, eigentlich ist es malerisch und da sitzen aber nur zwei ehemalige, offenbar ehemalige Soldaten, dem einen fehlt ein Arm und der ist kaputt und der andere hinten auch, das ist das Publikum, weil sonst ist niemand mehr da. Und dann haben wir gleichzeitig ein riesiges Fest der Generäle mit ihren Uniformen in einem Schloss, in wahrscheinlich Oranienburger Schloss, keine Ahnung, und ein riesiges Hakenkreuz aus Eis, um den Champagner zu kühlen und so. Und das ist auch nochmal eine wichtige, und er hat natürlich auch Zugriff auf einen Arzt, das sieht man dann auch nochmal, der ihn so untersucht und guckt, ob es dem Rudolf noch so gut geht und so. Und das zeigt nochmal einen sehr guten Kontrast zu dem, wie diese Menschen umgehen mit Menschen.
Wie die Täter auch umgehen, ne? Weil wir bleiben natürlich die ganze Zeit bei den Tätern. Ja. Wir kriegen jetzt nicht den Schrecken in den KZs zu sehen. Sozusagen, da bleibt der Film sich auch treu, dass man dort nur diese Perspektive einnimmt. Aber das macht es dann noch umso schlimmer, weil natürlich dann trotzdem die Opfer immer präsent da sind. Deswegen das dann auch nochmal ein ganz interessanter Kniff. Und was ich dann auch nochmal am Ende auch nochmal ganz spannend fand, dass dann der Film auch einmal dann wirklich sozusagen in die Realität nochmal mehr umswitcht, weil Rudolf Höss oder Höss geht dann sozusagen die Treppe hinunter am Ende dieser Feier, er ist dann in diesem Schloss wahrscheinlich oder in irgendeinem Gebäude, geht dann eine Treppe runter. Er wirkt irgendetwas, ist er krank.
Ja, er kotzt auf den Boden.
Oder kotzt, man könnte auch sagen, ist das der letzte Rest Menschlichkeit, der dort aus ihm herausgekotzt wird, oder hat er den nicht schon lange verloren? Ja. Aber in diesem Moment schaltet der Film dann zu dem KZ Auschwitz, wie es heute aussieht.
Ja. Also er steht quasi in so einem dunklen Gang.
Ja, und
guckt in so einen dunklen Gang. Ja. Und wir sehen so, er sieht da so einen Lichtfleck irgendwie, offenbar. Und dann ist das aber quasi eine kleine Luke von einem der Verbrennungsöfen in Auschwitz, die geöffnet wird von heutigen Putzkräften, die dort reinigen, halt sauber machen, das Museum
Auschwitz. Und wir sehen dann so für 5-6 Minuten, sehen wir dann halt die die Putzkräfte dann, wie sie dann halt dann in das KZ oder das Museum fertig machen, damit es dann dort Leute durchlaufen können. Und da ist nochmal eine interessante Verknüpfung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, wird dort vorgenommen. Ne? Das ist jetzt nicht nur, das liegt jetzt hinter uns sozusagen, ne? Das waren die Monster, die haben das gemacht und tschüss jetzt, sondern das ist halt bis heute ein Ort des Gedenkens und hat bis heute seine Auswirkungen. Und vor allen Dingen, ne, wir sehen natürlich auch das Alltägliche im Leben der Höss, aber sehen jetzt auch das Alltägliche im Museumsgeschäft. Ja. Und das, wie alltäglich jetzt Auschwitz auch für uns ja geworden ist. Mhm. Weil das am Ende ist es ein Museum, wo wir durchlaufen können und uns das anschauen können. Und uns dann vielleicht fragen müssen, ist das, also jetzt haben wir da auch eine Distanz ja aufgebaut dazu. Müssen wir ja irgendwie auch. Es geht ja auch fast nicht anders, aber es macht natürlich irgendwie auch nochmal diesen Schrecken, verformt das ja nochmal ein bisschen. So fand ich das zumindest ganz interessant, dass das hier kombiniert wurde, dass wir dieses gewöhnliche Leben, das scheinbar gewöhnliche Leben hier irgendwie beobachten können, KZ-Kommandanten, aber dann halt auch diese gewöhnlichen Putzkräfte scheinbar dabei zu sehen, wie sie dieses Museum vorbereiten.
Ja. Und dabei merkt man aber natürlich auch, dass daran gar nichts gewöhnlich ist.
Ne? Und wiederum gar nicht, weil das ist total...
Dass sie quasi Glaswände putzen, hinter denen Schuhe von tausenden Kindern liegen und so. Ne? Oder dass die gerade den Boden fegen in einer Gaskammer. So.
Ja, und das, eigentlich ist es eine total gewöhnliche Tätigkeit, aber an einem total außergewöhnlichen, furchtbaren Ort.
Ganz genau, ja.
Der aber auch existieren muss, weil das jetzt abzureißen, das wäre, es geht ja auch nicht. Aber deswegen, da sind ja total widersprüchliche Eindrücke prasseln da auf einmal ein. Und das fand ich durch diese simple Idee, dann einfach Putzkräften dabei zuzusehen, fand ich das total gut auf den Punkt gebracht.
Ja. Der Ort ist, Auschwitz ist wirklich ein ganz wichtiges Museum. Ist ja auch ein staatliches Museum in Polen. Und ich kann wirklich nur, wenn ihr die Möglichkeit habt, da mal irgendwie hinzufahren oder wenn ihr vorbeikommt, dann schaut euch das an. Also ich habe das letztes Jahr gesehen, da hatte ich auch in der Folge über Aus einem deutschen Leben drüber gesprochen. Das bleibt hängen. Also das ist ein wichtiger Ort auf jeden Fall. Und man sieht da einige Dinge, unter anderem auch, und da sind wir wieder beim Film, diese Villa der Familie Höss, die man aber nicht betreten kann, sondern die immer noch hinter den Mauern liegt und die man direkt ist in einen Verbrennungsofen und vielleicht 30, 40 Meter oder so daneben ist diese Villa mit einer großen Mauer dazwischen, aber da kommt man nicht durch, denn die ist bis heute in Privatbesitz. Da wohnen auch Menschen drin, ganz normal. Also dieser Film ist auch nicht in der Villa gedreht, der ist in der Nähe des Lagers gedreht worden tatsächlich. Dort ist extra ein verfallenes altes Haus wieder hergerichtet worden, um das so echt viel möglich darzustellen. Aber in dieser Villa konnte man nicht drehen. Und natürlich haben wir eine geführte Tour durch Auschwitz gemacht und unsere polnische Begleiterin da hat auch gesagt, es wurde wohl häufiger versucht, dieses Haus auch zu kaufen und natürlich auch als Museum nutzbar zu machen, aber das wurde wohl ausgeschlagen, mehrfach. Und das stieß da auf Unverständnis, kann man sagen.
Verständlicherweise, ja. Deswegen ist es natürlich wahrscheinlich auch sehr besondere Art Menschen sein, um dort immer noch leben zu wollen. Aber gut, Das ist vielleicht dann nochmal ein anderes Kapitel, aber da gibt es wahrscheinlich auch bestimmte Dokumentationen
zu
diesem Fall und zu dieser Familie oder zu diesen Leuten, die dann dort heute noch leben wollen. Aber ja, deswegen ist es dieses Haus halt auch bis heute irgendwie ein sehr unwirklicher Ort. Besonders, weil er jetzt noch wirklich noch bewohnt wird und eben kein Museum ist oder so oder verlassen ist. Aber ja, also wirklich ein sehr, sehr außergewöhnlicher Film über den Holocaust und über die Täterschaft. Deswegen auf jeden Fall, wenn ihr da irgendwie Interesse habt an solchen Themen, schaut ihn auf jeden Fall an. Ansonsten, man muss eigentlich auch sagen, schaut ihn euch so oder so an, weil es, glaube ich, ein wichtiger Film ist, gerade bei so einem Thema. Glaube ich, auch ein guter Schulfilm wahrscheinlich, wo ich mir vorstellen kann, dass man mit dem Geschichtsunterricht dort reingeht. Wie damals auch, wo Schindlers Liste herausgekommen ist, sind das, glaube ich, ähnliche Filme oder Operation Walküre.
Obwohl die natürlich gar nicht vergleichbar
sind. Die sind absolut nicht vergleichbar. Aber das sind dann solche Filme, wo häufig dann im schulischen Alltag und Schulklassen auch hingehen. Ich glaube, dass auch das wäre ein Film, der sich sehr gut eignen würde. Jetzt sehr interessante Punkte angesprochen werden. Gerade dadurch, dass jetzt die Gewalt des Holocaust eben nochmal ganz anders gefasst wird. Das Unfassbare halt nicht über Bild versuchen fassbar zu machen, sondern halt meistens dann über Ton und über das, was in dem Kopf, deinem Kopf passiert, was ja meistens noch schlimmer ist eigentlich, was wie man es dann eigentlich darstellen könnte. Und deswegen hier wirklich nochmal wirklich ganz viele eigene Ideen hier mit hineingebracht. Deswegen kann man sagen, auf jeden Fall eine große Empfehlung. Und ich denke mal auch sehr gute Chancen für den besten besten fremdsprachigen Film.
Ja. Also wir haben, oder heißt es nicht mittlerweile internationaler
Film? Oder internationaler
Film. Weil es ja ein britischer Film.
Ja. Aber Fremdsprache ist ja eigentlich, weil er größtenteils auf Deutsch. Ja. Aber ja.
Wir haben noch zwei Kleinigkeiten besprochen oder vergessen, die man aber nicht unerwähnt lassen sollen, denn der Film legt auch noch einen ganz großen Fokus auf das Personal, aus Menschen, das sagt auch Frau Höss an einer Stelle, dass das, ich glaube, als ihre Mutter fragt, ob das Juden seien, sagt sie, nein, das sind Leute aus dem Dorf, die Juden sind da drüben und zeigt auf das Lager. Und da auf die wird ein Fokus gelegt, ne? Auch wie die tatsächlich als absolut Bedienstete, die nichts zu sprechen haben, nichts mitzusprechen haben, dort leben. Wir sehen auch, dass die Amme des jüngsten Hösskindes, also das noch ein Baby ist, die sozusagen sich um das Kind kümmern muss. Das war ja damals gar nicht so unüblich, dass die Eltern sich gar nicht so um die Babys gekümmert haben.
Weil es halt viel zu anstrengend.
Ne? Und die Amme ist im Dachzimmer mit dem Kind die ganze Zeit und trinkt Wodka nach in einem anderen.
Und lässt das Baby halt schreien, weil sie auch am Ende der Nerven ist, ihrer Nerven ist, was auch verständlich
also
ist.
Also da wird auch noch ein Fokus drauf gelegt, auch auf sowas wie, ne, Rudolf Höss kommt nach Hause, zieht sich die Stiefel aus, geht rein und es kommt sofort draußen jemand, der Stiefel nimmt und putzt. So, also da wirft er auch einen großen Fokus drauf tatsächlich. Und das Zweite, wir haben noch gar nicht über SchauspielerInnen gesprochen, wir haben, glaube ich, den Namen noch nicht mal erwähnt, also in den Hauptrollen als Rudolf Höss Christian Friedel und Hedwig Höss Sandra Hüller. Zwei sowieso schon sehr gute Schauspielerinnen, die auch die das auch wahnsinnig spielen. Also ich, vor allem herausheben, glaube ich, kann man Sandra Hüller, die auch schon irgendwie den Gang drauf hat von jemandem, wie ich mir das vorstelle. So. Da kann man wenig dazu sagen, weil das wirklich einfach sehr gut dargestellt ist.
Ja. Gerade auch nochmal, glaube ich, wäre sehr interessant, ob man dadurch anders spielt, dadurch, dass man so ein bisschen mehr improvisieren kann, dass man halt auch nicht auf Nahaufnahmen vertrauen kann, dass irgendwie die Emotionen,
oder
Gefühle oder Schnitte vertrauen kann, um was rüberzubringen, sondern dann wirklich halt mit seiner ganzen Statur, das meiste sind halt Totalen oder Halbtotalen, mit denen man irgendwie die Figuren sieht, dort zu arbeiten, ob dann das Schauspiel auch anders war, aber man merkt hier trotzdem total, dass das... Es funktioniert auf jeden Fall und deswegen auch großes Lob an die beiden, aber auch an alle anderen Schauspieler und Schauspielerinnen.
Ja, die Kinder waren auch.
Das sind auch sehr gute Kinderdarsteller, ist mir auch positiv aufgefallen. Die haben wenige Szenen, aber viele, also wo sie im Fokus stehen, aber viele Szenen, wo sie trotzdem vorkommen, auch im Hintergrund oder so.
Ja.
Und wirklich, das funktioniert super gut und man merkt auch dem Ältesten und, glaube ich, den Zweitältesten total an, dass die schon innerlich verstört sind von dem, was sie dort erlebt haben, ohne dass sie es ansprechen oder dass das durch irgendeine besondere Szene besonders deutlich wird, also halt, wie gesagt, in diesen kleinen Szenen. Ja. Und das ist dann, glaube ich, schon eine sehr, sehr starke Leistung, dass man das aus einem Kind herausbekommt, sowas.
Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen, ne? Dieses, dieses Weggehen, als er dann gehen muss, da ist es sozusagen, das, was mit der Familie zu tun hat, ist Organisation. Und seiner Frau sagt er, ich dachte, du wirst mitkommen. Und dann sagt sie, nein, weil ich will hierbleiben. Und dann sagt er, na gut, okay. Und dann, ja, die Kinder und so weiter. Und dann gibt es so eine Abschiedsszene, da steht er dann bei seinem Pferd. Und sagt, stimmt. Ich hab dich lieb.
Stimmt, tatsächlich, das ist ja, weil der Hirst höchstwahrscheinlich sehr tierlieb war. Also
Pferde
vor allem. Und ein bisschen auch zum Hund. Der Hund ist ja auch recht prominent, der immer mit eingesetzt, der sehr aufgedreht ist. Ja. Der ja ein bisschen so als sechstes Kind, glaube ich, so mitgezeichnet ist. Aber ja, er ist besonders er zeigt mehr Emotionen gegenüber seinem Pferd
als Menschen gegenüber.
Aber das ist, glaube ich, auch ein perfektes Kommentar darauf, was für ein Mensch das war. Ja, auch nochmal, das ist schon ein sehr guter Punkt, ohne dass der Film das groß erklären muss. Aber er ist dann sehr, sehr liebevoll gegenüber seinem Pferd und allen anderen nicht.
Also ihr merkt, es gibt viel über den Film zu sprechen und zu analysieren. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier noch 10 Minuten laufen lassen, dann würden uns auch noch andere Sachen einfallen. Deswegen schaut euch den Film an, ist eine große Empfehlung.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen schaut ihn euch sehr, sehr gerne an, wenn ihr da bereit dazu seid. Aber ja, ist dadurch, glaube ich, vielleicht auch dadurch, dass er den Massenmord nicht so darstellt. Ich weiß gar nicht, ob er dadurch in Anführungsstrichen leicht bekömmlicher ist.
Finde ich nicht.
Ist auch, glaube ich, auch nicht, weil er ist dann trotzdem psychologisch so hart, dass es trotzdem sehr, sehr schwierig anzuschauen, der Film ist.
Man muss natürlich wissen, was passiert ist. Aber das ist ja auch, sollte man wissen. Ja. Gut, ich würde sagen, wir packen es dann an dieser Stelle. Und gehen mit dieser Empfehlung aus der Folge raus und wünschen euch eine schöne Woche.
Jo, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.